Happy Shooting, Folge 640. Oder du heißt Jochen und baust dir eine Teufelsmaschine. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Angela Kammer und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Holy shit, es ist Weihnachten.
Es ist Weihnachten. Also ja. Wenn die Sendung hier rauskommt, ist es Weihnachten. Wenn wir aufnehmen, ist es nicht Weihnachten, weil wir müssen eine vorproduzieren, weil an Weihnachten haben wir irgendwie dann doch, also zum einen haben wir gesagt, die Sendung kommt diesmal schon am Dienstag raus, weil Weihnachten, oh, da spricht jemand, ist egal.
Einfach weiter.
Ja, zum einen haben wir gesagt, wir wollen, dass an Weihnachten eine Sendung rauskommt, also kommt die jetzt raus am 24. Und zum anderen, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ich mach mal Musik. Ja, echte Profis halt. Wir können das.
Ja. Naja, wir nehmen auf jeden Fall vorher auf. Weil
genau, wir nehmen vorher auf.
Und zwar am 10. Dezember.
Und wir veröffentlichen das hier am 24.12. Das heißt, wenn ihr das noch vor der Bescherung hört, dann wünsche ich euch eine schöne Bescherung zu haben. Und wenn ihr das hinterher hört, wünsche ich euch eine schöne Bescherung gehabt zu haben.
Ja, heute in der Sendung, Kleinbildscanner, Weihnachtsfotografie. Wir gucken mal so ein bisschen, machen mal so ein bisschen Rückblick. Und überhaupt, so, dies und das.
Und dies
also wird eine, glaube ich, etwas unkonventionelle Sendung heute.
Wirklich, ja.
Möglicherweise.
Wie könnte man denn mitmachen, wenn wir nicht vorproduzieren würden?
Wie könnte man was?
Wie könnte man mitmachen, wenn wir jetzt nicht vorproduziert hätten?
Ach so.
Also für nächste Woche.
Also ihr könnt natürlich immer Fragen reinwerfen. Wir freuen uns auch über die Feiertage, wenn ihr irgendwas Foto. Na, sag mal, ihr habt eine neue Kamera bekommen oder habt euch irgendein neues Gadget gekauft und wisst nicht genau und habt da Fragen dazu. Dann werft sie uns über den Zaun auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage oder auf dem Slack mit dem Hashtag HSFragen. Nein, nicht mit dem Hashtag, in dem Kanal HSFragen. Ich habe schon wieder vergessen, wie Slack funktioniert. Das ist es, wenn man eine Doppelsendung aufnimmt. Dann hat man in der zweiten Sendung so ein bisschen Matschbirne.
Ja.
Ist doch so, oder?
Ganz normal, alles gut.
Ist auch ganz normal.
Sauerstoffmangel im Zimmer.
Ja,
kann nur besser
so. Ja, was gibt es? News? Kleine Analog-News am Anfang. Es gibt von Reflektor einen neuen Scanner.
Ein Scanner? Für negative oder für Bilder?
Nee, Negativscanner. Ich finde es ganz interessant, dass die tatsächlich noch neue Scanner machen. Also dieses Thema Analog und Digitalisierung, das ist noch lange nicht durch.
Ich sage ja, das kommt jetzt auch im Mainstream wieder. Das flammt neu auf, ich sage es dir.
Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also wir haben es ja in der vorletzten Sendung gesehen, absolut analog. Das Buch ist jetzt wieder in den USA in der zweiten Auflage und in China rausgekommen.
In Chinesisch.
Und wie schon angekündigt, gibt es nächstes Jahr Workshops. Also nächstes Jahr in ein paar Monaten. Reflektor macht ja so viele Scanner, also auch Negativscanner und solche Geschichten. Auch Diascanner und so weiter. Und die haben tatsächlich wieder einen neuen rausgebracht. PF135. Leider wieder nur Kleinbild. Aber naja, wer Kleinbild fotografiert, warum nicht? Baut vielleicht von den Interna auf dem, oh Gott, Name vergessen. Egal, der andere Streifenscanner, also der kann tatsächlich Streifeneinzug, kannst also Filmstreifen reintun, kannst Batchverarbeitung machen, also wenn du so vom Labor zurückbekommst, so in Streifen geschnittene Rolle, ne, so in Sechserbilder oder so, kann der Batchverarbeitung machen, bis zu 10 Stück davon.
Ah. Hat er einen Mehrstreifeneinzug?
Weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Hat laut den technischen Angaben 3600 dpi, das entspricht 24 Megapixeln, wenn man das Kleinbild dann auf Pixel umrechnet. Wie das dann tatsächlich in der Praxis ist, ich habe ihn nicht getestet, ich habe auch keine tieferen Informationen, aber die Vorgänger, die waren auch schon ganz gut in der Auflösung. Also halte ich das mal für zumindest nicht zu sehr überzogen. Braucht dann tatsächlich, also schnell sind die nicht, Scanner sind halt, ne, die brauchen halt ihre Zeit und der braucht für einen 6-Megapixel-Scan, also für eine kleinere Auflösung, braucht er 24 Sekunden.
Also scannt tatsächlich zeilenweise.
Das ist
ein Scanner, nicht mit dem Sensor abfotografiert.
Nee, wird nicht abfotografiert, wird gescannt und zwar mit 48-Bit Farbtiefe, hat eine LED-Beleuchtung und hat einen vierzeiligen, eine vierzeilen CCD-Scanzeile. Und wie gesagt, der Unterschied zum Abfotografieren ist halt der, dass du hier einfach im Batch arbeiten kannst. Ne? Steckst das Ding rein, drückst auf den Knopf und scannst halt im Batch und alles ist gut. Wenn du es abfotografierst, bist du schneller, hast wahrscheinlich auch eine gute Auflösung, wenn deine Kamera eine gute Auflösung hat, aber musst halt ein bisschen mehr Handarbeit machen. Oder du heißt Jochen und baust dir eine Teufelsmaschine, die das dann irgendwie so im Akkord durchzieht, aber das kann nicht jeder. Das Ding kostet 799 Euro, unverbindliche Preisempfehlung, also Ladenpreis wird vermutlich ein bisschen drunter liegen. Und ja, ist auf jeden Fall mal wieder was Neues. Finde ich interessant, dass da noch was kommt.
Ja, nice. Ja. Sollen sie mal machen für Mittelformat, für Rollfilm. Da ist natürlich der Abstand zwischen den Bildern nicht immer exakt gleich, je nachdem, mit welcher Kamera man das gemacht hat. Da muss vielleicht ein bisschen mehr Intelligenz rein. Aber das wäre mal ganz praktisch. Naja.
Naja. Es gab gerade ein, vor ein paar Wochen gab es ein Update von Lightroom auf
Version
9. Mhm. Also für die CC-Leute auf die Classic-Version 9. ich habe jetzt mittlerweile auch ein Update gemacht. So als Highlight-Features habe ich gesehen, Fill Edges, also wenn du ein Panorama machst, dann füllt er automatisch die Kanten auf, die beim Stitchen ja so im Anfallen.
Bisher ja, und zwar intelligent, ne? Also dieses intelligente Füllen, was man aus dem Photoshop kennt.
Ja, das ist also Content-Aware, das ist so, bisher gab es halt die Möglichkeit, das Bild zu croppen, hast halt Fläche verloren oder das zu warpen, dann hat es ja halt irgendwie die Ränder verbogen. Das hier ist zumindest, ich denke, bei einigen Sachen wie Himmel und so weiter wahrscheinlich völlig problemlos möglich heute.
Ja.
Ja, also dann hast du mittlerweile jetzt Export-Presets.
Ja. Richtig. Also das
war so ein Ding, was vorher auch nicht so cool war. Du kannst mittlerweile mehrere parallel exportieren in verschiedene Formate und Auflösungen und so weiter. Es gibt wohl noch ein paar zusätzliche Filteroptionen. Keywords soll jetzt irgendwie schneller sein, Umgang mit Keywords.
Listen nach Farbtag finden und filtern. Ja,
also das sind so die paar Sachen, die ich.
Was mir deutlich aufgefallen ist Performance. Also das Scrollen in der Bibliothek, also im Library-Modul, ist bei mir auf dem MacBook Pro 13 Zoll und auch hier am iMac wieder deutlich flotter geworden. Das war nämlich extrem ruckelig in der UI. Das ist jetzt wieder schneller, also deutlich schneller als vorher bei mir. Da habe ich das eigentlich als erstes gemerkt. Ja, soweit erstmal halt ein Update, ne? Also die Versionsnummer klingt halt so viel von 8 Punkt irgendwas, dann plötzlich eine Version 9, da denkt man Wunder was, aber naja, kann man mal mitnehmen. Ich habe ja hier bei mir wieder so einen Spezialfall, ne? Und da wollte ich nur mal kurz erklären, was man vielleicht beachten sollte. Mein Spezialfall ist, ich habe Lightroom auf dem iMac und auf dem MacBook Pro installiert und ich arbeite aber auf demselben Katalog. Und wie mache ich das? Weil man kann ja nicht aufs Netzwerk zugreifen, auf den Katalog.
Du hast ja wieder dein Spezial.
Ich synchronisiere den Katalog, genau. Das heißt,
zu dem wir nicht raten.
Nein, man kann das machen, man muss nur wissen, was man tut und man sollte Backups haben, was mir ja auch schon jetzt mindestens zweimal den Arsch gerettet hat. Happy Shooting-Hörer, Sie erinnern sich. Wie mache ich das? Ich lasse über meine Synology diesen Katalog synchronisieren zwischen iMac und MacBook Pro. Das funktioniert soweit auch ganz gut, wenn man ein paar Dinge beachtet. Bei solchen Upgrades ist dann eben auch ein bisschen was zu bedenken. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, man sollte es nur mal vorher durchspielen gedanklich, weil dieses Lightroom-Update aktualisiert die Datenbank. Und das macht Lightroom in der Regel so, dass beim ersten Start eine Kopie der alten Datenbank gemacht wird, beziehungsweise es wird eine Kopie der alten Datenbank gemacht, aber diese Kopie ist dann die neue Datenbank und auf der arbeitet Lightroom dann weiter. Das heißt, plötzlich arbeitet man auf dem Katalog -2.
Das heißt, man hat irgendeinen alten Katalog rumliegen.
Ja, ne, den kann man dann schon mal vorsorglich nochmal sichern und dann vielleicht aus der Synchronisation rausnehmen. Aber viel wichtiger ist, dass der neue Katalog natürlich mitsynchronisiert wird. Wenn man also nicht gesagt hat, synchronisiert das ganze Verzeichnis, sondern nur einzelne Dateien, dann wird der neue Katalog nicht dabei sein und dann fehlt er auf dem anderen Rechner. Also das sollte man bedenken. War bei mir jetzt nicht das Problem, weil ich das ganze Verzeichnis mitnehme. Und dann sollte man natürlich bedenken, dass man möglichst Lightroom auf beiden Rechnern aktualisiert, auf einem Rechner mal startet, um den Katalog anzupassen, dann wartet, bis die Synchronisation wirklich abgeschlossen ist auf dem
zweiten Rechner. Das kann dauern, ne?
Wenn man so einen
2-Gigabyte-Katalog hat oder so.
Ja, ganz genau. Das kann einen Augenblick dauern. Im lokalen Netzwerk geht das relativ zügig, aber ne, man einfach mal ein Auge drauf haben, bevor man einfach blindlings nochmal startet. Und wenn man dann an dem zweiten Mac startet, dann ist der ja auch erstmal noch, oder zeigt der auch immer noch auf den alten Katalog, weil der ist ja auch noch da. Und möchte den dann auch nochmal aktualisieren, dann sagt man, nein, brauchst du nicht. In diesem Dialog, der dann hochkommt, kann man sagen, nee, mach das jetzt mal nicht. Ich wähle jetzt einen anderen Katalog, mit dem ich arbeiten möchte. Und dann geht wieder ein Dialog auf mit den Katalogen, mit denen man zuletzt gearbeitet hat. Da taucht der neue immer noch nicht auf. Dann sagt man, nein, will ich alles nicht. Geh mal auf Browse, ne, durchsuchen. Und dann öffnet man eben in dem Verzeichnis diese neue Datei, die dann halt -2 heißt. Oder -3 oder wie viel Upgrades ihr auch immer schon in diesem Verzeichnis gemacht habt. Die aktuelle halt, wählt den aus und dann startet Lightroom und alles ist gut. Und ab sofort wird mit diesem Katalog gearbeitet auf beiden Rechnern. Also eigentlich ganz einfach, ne? Sicherung machen, beide Rechner Lightroom aktualisieren, an einem starten, den Sync abwarten, am zweiten starten und den neuen Katalog wählen. Ganz easy. Mir ist es nur aufgefallen, als ich das hier gemacht habe und dachte, nicht, dass mir das ein paar Leute nachgemacht haben. Ich habe ja mal sehr ausführlich erklärt und beschrieben, wie ich das mache. So solltet ihr bei einem Upgrade vorgehen.
Ich werde es immer noch nicht tun. Aber Backups, okay, Backups, also bitte nur Nerds. Ne? Das ist für alle anderen, wer da Fragezeichen hat, lasst es am besten.
Nein, das kann jeder machen. Man muss auch keine Ahnung von Computern haben.
Okay, schreibt dann bitte an boris@happyshooting.de, wenn euch alles zerschossen ist. Müll
weitergeleitet.
Ja. Ja. Wir nehmen die Sendung ja, wie gesagt, schon mal 14 Tage vorher auf, aber kurze News, die mir hier gerade im Slack reingespült wurde. Red Knight sagt, dass dann, wenn das jetzt Weihnachten rauskommt, ja Darktable auch schon released sein müsste. Wir hatten ja schon mal gesagt, Darktable Release-Kandidat 1 war raus für die 3.0. Jetzt ist tatsächlich aktuell, werden wir das aufnehmen, für die Release-Kandidat 2 raus. Und auf meine Frage, woher er denn das wüsste, sagt er, aber die haben halt immer an Weihnachten veröffentlicht. Also scheint das,
ja, das, ein Dark,
ja. Das scheint so eine Darktable-Tradition zu sein. Also schaut mal nach, falls ihr Darktable benutzt oder euch mal die Open-Source-Variante von oder das Open-Source-Äquivalent zu anderen Dumps und Bearbeitern und Speicher- und Verwaltungstools anschauen wollt, dann könnt ihr das mal machen. Auch da ist, glaube ich, ein bisschen Nerdtum ganz hilfreich. Aber warum nicht?
Auf jeden Fall. Und bei Darktable immer mal ein bisschen gucken, weil das wird halt von Entwicklern in ihrer Freizeit vorangetrieben, das Projekt. Das heißt, es kann sein, wenn jetzt am Weihnachten released ist, dass die Linux-Version draußen ist. Das heißt aber jetzt auch nicht zwangsläufig, dass sofort die Mac- und die Windows-Version auch verfügbar sind. Also da einfach mal schauen.
Richtig. Ja gut. So, es ist ja heute Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Es ist ja Weihnachten. Das quasi.
When the weather outside is frightful.
Ja. So, ne?
Oh, sehr schön.
Ne, weil wir hier Weihnachten und so. Da muss man natürlich so ein bisschen jetzt durch den Wald mit dem Schlitten fahren, mit Rentieren vorne dran und so. Es ist also Weihnachten und natürlich geht's jetzt. Ne, jetzt ist also 24. Das heißt, vielleicht haben einige von euch jetzt eine neue Kamera und haben sie ganz spannend ausgepackt und sind jetzt total happy und wissen jetzt nicht, was sie tun sollen damit.
Ja.
Deshalb sprechen wir mal ein bisschen über die Weihnachtsfotografie.
Ja, muss man.
Überhaupt, also es ist tatsächlich so, dass die von den vier Jahreszeiten ist der Winter die am meisten anders ist als die anderen. Also wir haben...
Am meisten naja, anders.
Naja, du hast so die drei, ne? Frühling, Sommer, Herbst. Die ist am andersten, genau. Frühling, Sommer, Herbst, die sind irgendwie, na klar, du hast im Herbst mal weniger Blätter und im Frühling ist ein bisschen grüner und so weiter, aber im Winter ändert sich's teilweise drastisch. Ne? A, wird es richtig arschkalt und B, hast du manchmal Schnee und C, hast du überall so Lichterchen.
Ja, also das ist in den anderen Jahreszeiten nicht so. Ja, scheiß auf Winter, aber die Weihnachtszeit, da geht doch die Post ab, Leute. Also alleine hier, was in der Nachbarschaft schon wieder angefangen wurde, an Lichterketten aufzuhängen und irgendwelche Bäumchen zu schmücken und sowas.
Wettrüsten zwischen den Nachbarn.
Ja, das würde ich hier im Dorf wahrscheinlich noch gar nicht so sagen, aber es ist schon idyllisch, das ist schon schön.
Ich hab jetzt so ein Video gesehen, so ein kurzes oder ein GIF war das, wo du so ein Haus siehst, so ein amerikanisches Haus, ne, die basteln sich ja da teilweise echt megawattweise Licht ans Haus. Und da siehst du auf dem einen, auf der Garage läuft eine Laufschrift, die sagt, I give up, he wins, und dann Pfeil nach rechts und dann schwenkt die Kamera so nach rechts und da ist halt irgendwie so ein Haus mit, na, ich würde mal sagen, das sind 500 Kilowatt, die da abfackeln mit Lauflichtern und Animationen und allem Scheiß. Na egal, wir gehen jetzt mal aus von dem kleinen Lichtchen, ne, so Lichterkette.
Kannst du gleich den Videomodus von der neuen Kamera testen, ich bitte dich, ja.
Natürlich, Lichterkette, hier 20 Lichtchen, 50 Lichtchen, LEDs heute meistens, es sei denn, man hat noch so alte Glühlämpchen. Früher war das ja mal so, dass man, wenn man eine rausgedreht hat, dass die ganze Kette dann ausgeht.
Richtig.
Das war immer total gemein, wenn man nicht gesagt hat, welches man rausgedreht hat. punktförmige Lichtquellen. Also zum einen sind die natürlich super für sowas wie Hintergründe. Ne? Und zwar aus dem Fokus raus.
Ja, da in der Unschärfe. Ne?
Schöne Sachen machen. Der muss auch nicht unbedingt hinten liegen. Also man kann auch durch so eine Lichterkette durchfotografieren und im Vordergrund dann aus unscharfe Lichtchen haben.
Sehr gut dann so auf Weihnachtsmärkten, ne? Wenn du dann quasi am Stand stehst und dann ein bisschen das Personal hast oder die brutzelnden Bratwürste oder die Gäste, die quasi auf der gegenüberliegenden Seite stehen, dass du quasi durch den Nebel durch fotografierst von dem Grillstand. Und wenn man dann eine Position sucht, wo man ganz dicht vorne noch die Lichterketten von dem Stand hat und dann hast du so eine schöne leuchtende Unschärfe im Vordergrund, die so richtig schön am, so ein Glow kommt gut. Kann man machen.
Ja, an der Stelle lässt sich natürlich auch mit so Sachen wie Blenden spielen. Ne? Klassiker der Starburst. Also wir haben wenn wir mit sehr, sehr kleiner Blende arbeiten, dann werden aus den Pünktchen plötzlich Sternchen, je nach Objektiv mehr oder weniger. Ja. Und da ist dann vielleicht auch sinnvoll, die Kamera mal irgendwo ein bisschen abzustützen mit dem Stativ oder einer Schrankwand oder so, weil mit der kleinen Blende musst du halt möglicherweise ein bisschen länger belichten. Interessant, wenn man so mit dem Video spielt. Ich habe hier tatsächlich ja auch noch so aus Kleinstudio gründen, so ein, zwei Lichterketten rumlegen. Die einen sind batteriebetrieben, da ist so eine kleine Kiste dran, da machst du irgendwie drei Doppel-A-Akkus rein und dann leuchtet das einen Tag lang. Und die sind tatsächlich, die leuchten halt. Wenn du da Video schießt, dann ist alles gut. Und dann habe ich hier eine andere, die steckst du in die Steckdose und die besteht aus LEDs, die sind dann tatsächlich bei 50 Hertz hart getaktet.
Bei 50?
Kannst du tatsächlich, da kannst du 50 Hertz messen.
Ja, super.
Und wenn du da Video drehst, dann kriegst du ganz interessante Effekte. Dann flackert und macht das
nicht blöd.
Es sei denn, du gehst tatsächlich mit der entsprechenden Verschlusszeit her.
Ja, also da lohnt es sich mal mit der Bildrate zu spielen. Ne?
Genau, also du hast ja hier so 24 Bilder, je nach Kamera, 25 Bilder, 30 Bilder. Mhm. Da sollte man einfach mal spielen, im Zweifel ein Vielfaches von den 50 Hertz nehmen, also oder ein Teiler davon, also die 25 Bilder pro Sekunde oder 50i gibt's, machen das heute, die Kameras machen wahrscheinlich 25p.
Ich glaube, Interlaced machen die alle nicht mehr.
Genau, und dann eben eine entsprechend lange Belichtungszeit, damit das nicht so flackert. Da ist dann das, was hinten auf dem Display zu sehen ist, auch nicht unbedingt das Gleiche, was nachher im Video ist. Muss man so ein bisschen probieren.
Stativ, wo du sagst, ein bisschen länger belichten wegen Blende zu, ne? Auch wieder, ich bin wieder beim Weihnachtsmarkt, ne? Ruhig vielleicht mal ein Stativ mitnehmen, wenn ihr vielleicht auch eins geschenkt bekommen habt. Ansonsten irgendwo, einen Pfeiler oder irgendwas suchen, wo man die Kamera mal drauflegen kann. Mauervorsprung oder sowas. Und mal draufhalten auf die Bewegung, die so auf dem Weihnachtsmarkt abgehen. Also wenn dann ein Karussell sich dreht, ein Riesenrad, solche Geschichten. Ruhig mal lange belichten. Muss gar nicht so wahnsinnig lange sein. Also wir reden jetzt nicht hier über Minuten oder sowas, sondern wir reden mal über 2, 3 bis 5 Sekunden. reicht meistens schon, um so komplette Bewegungskreise hinzukriegen, wenn sich die Karussells entsprechend schnell drehen. Der muss ja nicht sich einmal ganz rumdrehen, aber die Lichter wiederholen sich ja irgendwie 12-mal auf dem Radius oder so. Sieht dann schon ganz geil aus. Oder wenn man jetzt kein Stativ hat und nichts, wo man die Kamera mal draufhalten kann, dann natürlich immer ein guter Tipp, Kamera bewegen. Also mal eine Sekunde belichten, halbe Sekunde belichten, 2 Sekunden belichten und die Kamera mal drehen, schwenken, rauf, runter, links, rechts oder rein und raus zoomen. Das gibt so richtig so Action-Fotos, wenn man viele Lichtpunkte im Bild hat. Sehr dramatisch.
Ja, zum Licht vielleicht allgemein noch. Licht kommt ja in Farbtemperaturen. Und ich weiß noch, als das mit den LEDs angefangen hat, da waren es immer erstmal so diese kaltweißen, eher schon bläulichen, die fand ich ja nie so schön. Viel schöner ist ja so ein warmes Licht. Und das kriegen die heute auch ganz gut hin. Und da hast du natürlich jetzt hier mit dem Weißabgleich kannst du noch spielen. Also den auch tatsächlich mal von Hand so ein bisschen durchprobieren. Was da bei solchem Licht, ne, diese Wärme im Haus, ne, die wird natürlich dann auch leicht kaputt gemacht, zum Beispiel, wenn man dann einen Blitz dazu benutzt.
Das ist immer der also Moment, wo man sagt, das ist so tot geblitzt. Also der Blitz fällt auf, weil er eine andere Farbtemperatur hat.
Ja, der fällt aus 2 Gründen auf. Also die Farbtemperatur ist die eine, der Blitz ist einfach sehr kühl im Vergleich zum warmen Licht. Und das andere ist, der Blitz, wenn er in der Kamera eingebaut ist, der kommt halt von frontal und nimmt quasi die Tiefe aus dem Bild raus.
Ja, und wirft einen richtig fetten Schlagschatten der Personen und Gegenstände.
Weil es eine punktförmige Lichtquelle ist.
Die sehr, hat, sehr kleine Lichtfläche.
Genau. Man kann das, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man da ein bisschen was tun. Also Blitze zum Beispiel kriegt man natürlich zum einen von der Kamera runter. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Oder man macht eine orange Folie davor. Das heißt, man wärmt ihn an und dann ist er zumindest von den Farbtemperaturen ähnlich wie die warmen Lichtchen. Die meisten Smartphones heute können das. Die haben zwar keinen echten Blitz drin, die haben nur so LEDs drin, aber die werden quasi als Blitzersatz verwendet. Und die sind dann teilweise eben zweifarbig. Ne? Da haben sie eine weiße und eine gelbe und die mischen die dann entsprechend.
Haben viele heutzutage.
Nachdem die Kamera quasi geguckt hat, wie warm denn das Licht ist. Also die sind ganz smart, was das angeht. Mhm. Der Kontrast zwischen warm und kalt, der ist im Winter natürlich auch stark. Ne? Du hast draußen, was weiß ich, 0 Grad, minus irgendwas vielleicht sogar schon. Und drinnen ist es warm, also wir haben tatsächlich den physischen oder physikalischen Warm-Kalt-Kontrast zwischen drin und draußen. Aber der spiegelt sich auch in den Farblichkeiten wieder. Ne? Warmes Licht, kaltes Licht. Also drin ist einfach warmes Licht, draußen ist eher kühl. Und da ist zum Beispiel total cool, wenn man ein hübsches Häuschen hat, dann auch von draußen nach drinnen zum Beispiel zu fotografieren und diesen Kontrast dann auch nebeneinander zu stellen.
Ja,
das können also sehr schöne Bilder werden.
Ruhig auch ein bisschen mehr von draußen mit ins Bild nehmen. Es muss ja nicht immer so ganz plakativ nur dieses eine warm beleuchtete Fenster im Bild sein, sondern das kann auch ein kleines Fensterchen sein, ein bisschen außerhalb der Bildmitte und dann eben ganz viel Kühles drumrum. Das ist übrigens, sind so Motive, da spiele ich ganz gerne in der RAW-Entwicklung. Zum einen mit dem Weißabgleich, dass ich also getrennte Weißabgleiche dann mache für das beleuchtete Fenster. Das mache ich vielleicht noch ein bisschen wärmer, wenn es nicht schon mir warm genug erscheint. Und außenrum, das mache ich dann noch ein bisschen kühler. Oder wenn man das mit getrennten Weißabgleich nicht machen möchte, auch ein schöner Trick mit dem Split-Toning, also der Teiltonung, dass man sagt, die Schattenbereiche mache ich jetzt noch ein bisschen kühler und alles, was heller ist, mache ich noch ein kleines bisschen wärmer, also ein bisschen gelb-orange reinmischen in die hellen Töne. Und so einen bläulichen Ton reinmischen, ein kleines bisschen in die Schatten. Und wer kein Split-Toning hat, kann das auch mit der Gradationskurve machen. Und da einfach mal nicht den RGB-Wert wählen, also die Helligkeit anpassen, sondern tatsächlich in den einzelnen Farbkanal gehen von Rot und von Blau. Und dann da mal in den oberen Bereichen, in den unteren Bereichen ein bisschen am Kontrast ziehen. Werdet ihr sehen, kann man ganz, ganz schöne Farbkontraste mit in so ein Bild reinbringen. Kann man auch schnell übertreiben. Aber so ein kleines bisschen diese Stimmung zusätzlich unterstützen, wirkt, finde ich, also für mich wirkt das ein bisschen ansprechender, wenn es ein bisschen deutlicher zu sehen ist, als wenn es so ganz natürlich von draußen kommt.
Ja. Die Leute an Weihnachten, ne, da ist ja so die Zeit, wo man vielleicht auch irgendwie mit der Familie zusammenkommt und oder mit anderen gemeinsam feiert. Oh ja. Das heißt, man hat da auch eine sehr gute Chance, mal so ein bisschen mehr die Leute vor die Kamera zu kriegen. Das ist heute vielleicht auch ein bisschen einfacher mit so Spiegellosen, die können so ein Radau machen beim Auslösen. Ne? Bist du ein bisschen unauffälliger.
Mit Sicherheit, ja.
Im Zweifel immer näher rangehen, mal Hände fotografieren oder so. Bilder von Kindern, immer noch ein Favorite, weil Kinder an Weihnachten, die Äuglein glänzen, sind gerade Geschenke auspacken oder so. Kinder, sagt man ja immer, soll man eher so ein bisschen aus einer tieferen Perspektive fotografieren, also nicht von oben runter. Kann funktionieren, aber es gibt tatsächlich speziell an Weihnachten zwei Gründe, warum das sinnvoll ist. Das eine ist, wie immer, ne, Kinder sehen halt nicht so mickrig aus, wenn man sie aus ihrer Augenhöhe fotografiert. Mhm. Das ist aber irgendwo, glaube ich, relativ logisch. Das andere ist, jetzt stell dir vor, du hast da tatsächlich einen Weihnachtsbaum und irgendwie noch einen Lichterkranz irgendwo auf der Fensterbank und du fotografierst die Kinder von oben. Du verschenkst eine Chance auf einen geilen Hintergrund.
Ja.
Und wenn du tiefer bist, möglicherweise sogar noch tiefer als das Kind, dann hast du die Möglichkeit, da tatsächlich einen Hint zu geben, wo das ist, was das ist, welche Zeit das ist. Und das gibt dem Bild einfach deutlich mehr Kontext.
Ja, es ist ja auch die Perspektive des Kindes. Also ist ja auch für den Betrachter mal interessant zu sehen. Ach, guck mal, ne? Plötzlich hast du da ja auch eine Relation, wie groß vielleicht ein Karton ist oder wie viel Geschenkpapier da irgendwo nebenher rumliegt. Das ist, ja, ist eine ganz andere Perspektive. Immer mal. Bei Tieren übrigens auch. Ne? Haustiere, möglichst nicht so von oben fotografieren. Ich meine, hat auch seinen Reiz, kann man auch schöne Bilder mitmachen. Aber geht ruhig mal runter auf Augenhöhe oder ein Stückchen tiefer sogar. Ja. Fotografiert aus der Perspektive des Tieres.
Ja, ansonsten, das nächste ist vielleicht jetzt schon ein bisschen zu spät, weil die Sendung kommt ja, wie gesagt, am 24. raus. Aber für die, die es live zuhören, fangt ruhig ein bisschen früher an mit Fotografieren. Also, was weiß ich, macht eine Weihnachtsreportage. Da gehört dann auch schon dazu, wie der Baum geschmückt wird oder wie das Essen vorbereitet wird. Mhm. Oder. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man sich mal mit der neuen Kamera mal beschäftigt oder mit dem neuen Objektiv.
Und die Idee könnt ihr natürlich für Silvester mitnehmen, ne? Weil wenn da irgendwie das Fondue vorbereitet wird
oder
so. Nein,
nur Weihnachten. Weihnachten.
Verdammt.
Nur Weihnachten.
Okay, dann vergesst das wieder. Reportage Silvester geht nicht.
Nee, ist verboten.
Aber das ist auch geklärt.
Silvester-Reportage, wo kommen wir denn da
Also hin? Was ist das denn für eine ausgefallene Idee? Da ist ja noch keiner drauf gekommen. Verdammt.
Ja, das, ich denke, das ist mal so ein bisschen Thema Weihnachten.
Aber es ist das, was du sagst, so gerade dieses Reportageding, das kannst du bei solchen Veranstaltungen super mal üben, so im Familienkreis. Eben nicht immer jedes Bild muss nicht ein super plakatives Porträt sein. Es geht auch um die Bilder dazwischen, um die Details. Ne? Es muss nicht immer die Person zu sehen sein, die da kocht. Es reicht manchmal zu sehen, dass ein Kochlöffel vielleicht irgendwo in der Suppe steckt oder dass die Person das Ding festhält oder. Also nimmt Details, guckt mal in die andere Richtung. Das sind so diese Dinge. Und versucht vielleicht mal hinterher da draus so ein Mini-Büchlein oder eine Broschüre mal zusammenzustellen, wo ihr, was weiß ich, den Abend in, ich sag mal eine Zahl, 15 Bildern erzählt. So die weißt Geschichte.
Du hast doch da eine neue Kamera, die kann Wi-Fi und dann kannst du das Zeug gleich auf dein Smartphone packen und dann kannst du von dort aus gleich
oder aufs neue Tablet
bestellen. Ne? Und dann hast du noch vor Silvester ist das Fotobuch da oder so.
Ja. Also tatsächlich, geil, ne? Ohne Scheiß, ist jetzt, gibt's
alles die Anbieter. Heute.
Und wenn du so ein bisschen,
wenn
du so cooles Material hast und so ein bisschen Zwischenbilder hast, um so eine Geschichte ja anzuteasern und dann mit den nächsten zwei Bildern aufzulösen, das macht Eindruck. Das wirkt einfach sehr, sehr schlüssig und sehr gut. Kann man viel mit üben und ja, wo kann man es schöner üben als bei so einer Tagesveranstaltung, sage ich mal. Und das hilft ja auch tatsächlich, wenn man dann später mal vorhat, eine Reportage draußen zu machen als Auftrag, eine Firmenveranstaltung, eine Hochzeit etc. Du hast immer dieselbe dieselbe Thematik, die Reportage. Das ist eigentlich immer die gleiche Aufgabe. Und ja, übt das mal mit eurem neuen Equipment. Und zeigt es auch mal.
Also, ja, ne? Natürlich.
In eurem Umfeld oder auch gerne uns.
Da passt was total toll rein. Wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, dass wir nächstes Jahr Workshops machen. Also alle, die jetzt eine neue Kamera haben oder sagen wir mal glauben, dass sie vielleicht aus ihrem Equipment deutlich mehr rausholen könnten, wenn sie nur wüssten, wie. Dafür lohnt sich natürlich auch mal ein Blick in unsere Workshops. Also wir haben ja tatsächlich nächstes Jahr 3 Villa-Workshops, 2 Analog-Workshops und den Klostergeister-Workshop, der so alles macht. Mhm. Also da lohnt sich der Blick tatsächlich. Wir werfen euch nochmal ein paar Links in die Shownotes. Vielleicht so als ganz spontanes, kann man online buchen, also vielleicht als ganz spontanes Weihnachtsgeschenk
noch. Last-Minute-Geschenk, wenn ihr das noch Vormittag hört.
Ja, weißt du, die Sendung, die kommt ja morgens recht früh raus, so 5 oder 6 Uhr, die ist ja tatsächlich ganz früh auf dem Feed. Manche hören das vielleicht jetzt am 24. morgens und zermartern sich den Kopf, was sie jetzt verschenken oder was sie sich schenken lassen. Das wäre was.
Finde ich eine gute Idee eigentlich.
Klar, ich habe nur gute Ideen.
Ja, finde ich super.
Gut, machen wir den Deckel mal zu und kommen mal zu dem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
EnjoyYourCamera.com ist der Sponsor für diese Sendung und die machen Fotozubehör. Nein, sie verkaufen Fotozubehör. Ja, und es gibt
manchmal machen die auch.
Auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 gibt es 5%. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil der Name dessen, was jetzt hier kommt, ist doch cool. Alter.
Ja.
Also steht da, Alter RFS.
Alter RFS. Ey, du alter RFS.
Ich glaube, es ist Alter. Ich glaube, es ist, ist was Englisches, Amerikanisches. Also Alter RFS ist ein RFS steht für Rapid Filter System, ein Filterhaltersystem für runde Filter. Jetzt denkt man, Moment mal, warum brauche ich für einen runden Filter einen Halter? Weil runde Filter haben doch ein Gewinde und das Objektiv hat doch ein Gewinde und was soll das denn? Boris, stell dir mal vor, du erinnerst dich, das gibt's so Brillen, die quasi, also eine normale Brille, die dann vorne drauf nochmal so Sonnenbrille hat.
Habe ich nicht für Sonnenbrille, habe ich fürs Kino mit der Polarisationsbrille.
Und die kann man hochklappen.
Richtig.
Kennst du, ne? Sieht ganz lustig aus.
Macht nichts, funktioniert.
Das ist das gleiche für runde Filter bei der Kamera.
What? Dann kannst du
also Filter
hochklappen oder was?
Ja, natürlich. Du hast nämlich aus Alu ein Filtergewinde mit einem Scharnier und noch einem Filtergewinde. Und
jetzt habe ich das Bild verstanden. Ich habe das Ding wirklich nicht gekannt. Ach! Ja. Du schraubst also das, das Filter, sagt man ja, schraubst du nicht auf das Objektiv vorne drauf, sondern auf das zweite Gewinde von dem Halter. Ja. Und der Halter kommt auf das Objektiv geschraubt und dann hast du den Scharnier, um das vor- und wegzuklappen. Das ist ja mal pfiffig.
Ja, die Frage ist, wozu braucht man sowas? Also zum einen kannst du mal recht schnell den Filter drauf und wieder runter machen und das wiederholt. Und das ist vor allem zum Beispiel total sinnvoll bei so Geschichten, wo du ohne Filter fokussieren möchtest. Klassisch starker ND-Filter zum Beispiel. Starker
ND-Filter. Mhm.
Hast du so einen 10 bis 20 Stop-Filter und da siehst du ja nichts mehr, ne? Da ist ja irgendwie hast du ein Problem. Oder du hast, du möchtest wechseln zwischen Foto und Video und du möchtest jetzt für Video einen ND-Filter haben, damit du mit längeren Zeiten arbeiten kannst.
Ja.
Dann hast du zack, zack, zack mal schnell hin und her gewechselt.
Video war nämlich auch gerade mein Vorschlag. Wenn du aus der Kirche rauskommst, dann willst schnell noch irgendwie einen Videoclip dabei drehen, dann muss der Filter drauf.
Dann
willst du Fotos machen, dann muss er wieder runter.
Genau. Mhm. Ja, das Ganze in verschiedenen Größen, auch teilweise in Größen, wo die Seite am Objektiv einen anderen Durchmesser hat als die Seite am Filter.
Damit also halt mit einer Filtergröße an verschiedenen Objektiven arbeiten kannst, das ist
zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel den 77er auf 82er oder den 67er auf 82er und so, dass man dann eben mit weniger Filtern auskommt. Und
witzig.
Ist sehr pfiffig, ist aus Aluminium, ist schwarz, sieht cool aus und erfüllt durchaus einen sehr interessanten Zweck. Also cooles Teil und das kriegt ihr, wie gesagt, bei Enjoy Camera mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 mit 5% Rabatt. Der Gutschein gilt natürlich für alle Bestellungen bei enjoyyourcamera.com. Ich muss mal schauen, ob der Happy Shooting 2020 auch schon aktiv ist, aber ansonsten verwendet Happy Shooting 2019.
Wird man im Shop sehen, ob er geht.
Genau. Wir sagen herzlichen Dank, Enjoy Camera, für die nette Unterstützung.
Ja, super. Vielen Dank.
So, kommen wir, jetzt bräuchten wir einen Jingle. Einmal im Jahr bräuchten wir einen Jingle für den Jahresrückblick.
Ja, haben wir aber nicht.
Nee, wir wollen mal so ein bisschen durchgehen. Ja, überhaupt, was war denn dieses Jahr 2019?
Eine Menge.
Also erstmal so mit der Sendung hier, Happy Shooting. Wie viele Sendungen haben wir gemacht? Sind wir schon bei 51? Ja, wir haben ein paar Ausfälle hatten wir.
Wie zähle ich das?
Wir hatten am Anfang des Jahres hatten wir ja so ein paar Ausfälle. Da kommen wir gleich noch drauf. Das hatte mit deinem Ohr zu tun. Mhm. Aber ich sag mal, ich würde mal behaupten, so mal deutlich über 46 Sendungen haben wir auf jeden Fall.
Ja, fast jede Woche.
Mhm. Wir hatten 4 Specials zum Thema, Jahreszeiten-Specials, die uns Enjoy Camera unterstützt hat. Überhaupt 2 Sponsoren, was echt immer noch fantastisch ist, dass sowohl Jimdo als auch Enjoy Your Camera dabei sind, auch dabei bleiben übrigens. Mhm. Was haben wir gemacht? Villa-Workshops, 3 Stück haben wir gemacht. Klostergeister hatten wir.
Helfertreffen in Fulda hatten wir.
Elfentreffen in Fulda.
Genau. Elfentreffen.
Das war auch klasse, auch schön. Ja, das was sind sonst noch so? Schmeißt doch mal in den Slack rein, falls euch noch irgendwas...
Genau. Wirft mal mit einem Blick zurück, was war so euer Happy Shooting Erlebnis 2019. Ja. Werfen wir dann gerne dazwischen, wenn ihr noch was reintextet. Ja, ansonsten hat sich ja technisch allerhand abgezeichnet. Also,
ja, überhaupt, also im Fotografie-Umfeld, ne, ja. Spiegelloses Vollformat hat dieses Jahr so richtig zugeschlagen. Also hat einen Durchbruch gehabt. Also
Sony hat das einfach vertieft, das Ganze, hat das also gnadenlos weiterentwickelt mit den Kameras.
Sony fing 2013 damit an.
Ja, die haben das schon länger. Aber man hat am Anfang gedacht, na, sie werfen mal alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Nur du erinnerst dich an die Alpha 7 N3 Geschmacksrichtung.
Macht aber Sony so ein bisschen auch.
Aber sie ziehen das aber auch wirklich durch. Also es gibt ja weiterhin die Kamera mit hoher Auflösung oder die mit etwas weniger und dafür Lichtstärke und so. Ja. Also das, die haben das vorgemacht, aber jetzt, wo Nikon auch noch mit eingestiegen ist, wird das echt en vogue, sagt man so.
Ja. Also Moni hat sich jetzt die Z6 von Nikon geholt.
Ja, ich hatte sie bei euch auch mal in der Hand.
Genau, wir sehen es auf den Workshops ja auch immer mehr. Das war jetzt dieses Jahr war das wieder so überdeutlich. Ja. Der Kameramix auf den Workshops ist völlig homogen, also es ist nicht mehr homogen, es ist völlig heterogen. Ja. Wir haben Spiegelreflexe und Vollformat und APS-C und Micro Four Thirds und verschiedene Hersteller und
quer durch alle
spiegellos
Marken
und mit Spiegel und alle Marken durch. Und
ich weiß, als wir angefangen haben, da hatten wir dann manche Workshops, da war Canon mehr Canon als Nikon und manche da war mehr Nikon als Canon. Ja. Und immer wieder hatten wir dann jemanden dazwischen. Einmal jemand mit einer Pentax, einmal mit einer Sony. Das waren dann so Außenseiter quasi, so Ausreißer. Und 2019 war das wirklich, wirklich auffällig. Spiegel, spiegellos, Pentax, Olympus, Sony, Canon, Nikon, alles. Also da war wirklich alles vertreten.
Fuji,
ja, nicht zu vergessen Fuji. Sehr, sehr stylische Kameras dabei. Durfte ich auch einige schon in den Händen halten, mal ein bisschen mit rumspielen. Ist schon auch ein schickes System.
Tja. Ja, was hat sich sonst noch fotografisch getan? Smartphones, muss man auch sagen. Also dieses Jahr haben die Dinger einen Sprung nach vorne gemacht. Also ich sag mal, Google Pixel 3 oder 4 war es, oder mit dem Nachtmodus, wo dann plötzlich die dynamisch verschieden lange Belichtungszeiten, je nachdem, wie du wackelst, und die werden dann gemerged und was weiß ich. Und dann kommen hinterher Bilder raus, die man aus der Hand mal eben bei Nacht schießt. Das ist völlig abgefahren. Dann kriegen die Dinger immer mehr Kameras. Also es gibt schon noch die mit einzelnen Kameras, aber das ist nicht mehr die Norm. Also 2, 3 Kameras auf der guten Seite ist auf jeden Fall fast die Norm jetzt, ja.
Ja, es zeichnet sich halt ab, dass man nicht versucht, irgendwie ein Zoom-Objektiv einzubauen, was man dann über einen Spiegel irgendwie so 90 Grad nach draußen machen kann, um es halt hochformatig ins Gehäuse zu bringen. Sondern der Trend geht ganz offensichtlich dahin, feste Brennweiten reinzubauen, aber verschiedenste davon und dann eben per Software umzuschalten und zu mixen und zu matchen.
Ich finde das so interessant, weil du kennst das so, die ganz früher, die Kinokameras, die hatten ja manchmal vorne so einen Revolver mit Objektiven drauf.
Richtig.
Ja, da hast du einen Film und dann drehst du halt den entsprechende Brennweite, drehst du dir rein. Und bei den Smartphones ist halt, hat halt jede Brennweite ihre eigene Kamera, ihren eigenen Chip dahinter.
Einen eigenen Chip, so. Ja.
Das ist schon auch interessant. Dann geht es natürlich unglaublich in die Computational-Ecke. Also gerade dieser Nachtmodus oder irgendwelche anderen Optimierungen, die immer mehr jetzt tatsächlich Inhalte auch erkennen.
Das da war tatsächlich Trend. Adobe hat da ja sogar auf der Messe wieder relativ viele Geschichten gezeigt, die inzwischen ja auch in Photoshop drin sind. Also hat jetzt nichts mit Computational Photography zu tun, aber das spielt ja alles irgendwie zusammen. Also jetzt in dem neuen Photoshop, dass du einfach mit einem Lasso oder mit einer Rechteckauswahl über ein Objekt fährst und dann wird also ziemlich perfekt automatisch freigestellt, weil über KI erkannt wird, was ist das Motiv. Und das sind ja alles Techniken, die auch wieder runter in die Kameras gehen, um dann zu sagen, was ist mein Hauptmotiv? Darauf will ich die Belichtung metern. Lächelt es das Motiv, dann löse ich aus. Oder wo sind die Augen und wie viele Augen habe ich? Und schaffe ich das mit der Schärfentiefe und so weiter? Das sind ja alles. Also es ist schon enorm, was da dieses Jahr passiert ist. Also auch von der Performance. Das hat irgendwie noch mal so letztes und auch dieses Jahr noch mal so einen richtigen Kick gegeben, wie schnell diese Bilderkennung ist.
Es sei denn, deine Kamera muss zu viel am Objektiv umrechnen und wird dann natürlich.
Das hatten wir auch bei Canon, ja, wo dann die Chips dann doch nicht ganz reichen, um alle Features gleichzeitig am Laufen zu halten. Ja, es ist schon enorm.
Ja, gucken wir mal kurz in die Lichter. Also Thema LED-Lichter, das ist ja auch mittlerweile.
Ich glaub, LED ist gesetzt, oder?
Natürlich ist LED gesetzt und preislich, die gehen runter, die. Das ist heute, muss man nicht mehr groß überlegen, wenn man eine Dauerlichtquelle will, dann ist natürlich eine LED.
Also ich habe hier bei mir auch zu Hause jetzt einfach so vom Wohnlicht her nahezu überall schon LED. Ich glaube, ich habe noch irgendwie 2 oder 3 Lichter, die noch keine LED sind. Und da muss ich zumindest sagen, ist jetzt hier aus meiner Sicht heraus und bei den Kollegen in der Firma auch so, höre ich das immer häufiger, der Trend auch zu den smarten Lichtern, wo du also auch die nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbtemperatur noch ändern kannst. Und das sind tatsächlich auch gar nicht so unspannende Lichter für die Fotografie. Also wenn du dir so LEDs nimmst, die du fernsteuern kannst, um Farbtemperaturen oder auch Farben anzupassen, um zum Beispiel einen bunten Hintergrund zu zaubern, durch die Kameras.
Ist fotografisch durchaus nutzbar.
Ja, ne? mit den hohen ISO-Bereichen, die die Kameras heute hergeben, ist das eigentlich auch nicht mehr wirklich ein Problem.
Da hast du dann übrigens auch keine Probleme, was das Flackern angeht, weil die LEDs, die sind dann zwar teilweise pulsweitenmoduliert, also getaktet, um die dimmen zu können, aber die Taktung ist so schnell, da reden wir teilweise von 10 Kilohertz oder mehr, dass deine Kamera das einfach nie mitbekommt. Nur noch in Extremfällen zumindest mitbekommt. Mhm. Wobei man merkt dann manchmal, wenn man so Video, Highspeed-Video macht, ne, so Zeitlupe mit 240 Bildern pro Sekunde, da kann es dann schon mal sein, dass im Hintergrund noch irgendwie eine Lampe deutlich rumflackert. Aber, aber das erkennen die Kameras ja mittlerweile auch.
Im Grunde genommen wie früher, also die Glühlampen mit dem Glühfaden, die hatten ja auch das Problem, dass sie im 50-Hertz-Rhythmus immer wieder getriggert wurden.
Aber nicht so hart.
Sie waren relativ träge dabei. Aber ich erinnere mich an eine Happy-Shooting-Folge relativ am Anfang, wo wir das auch mal thematisiert hatten, 2006, 2007, 2008, sowas in der Größenordnung. Und das hatte ich, glaube ich, sogar mit einem Beispiel belegt. Da habe ich hier bei mir im Büro mit einer sehr kurzen Belichtungszeit gearbeitet, weiß nicht, 1000stel, 2000stel oder sowas, und habe Fotos gemacht in Serie. Und da sind manche Bilder eben etwas heller als die anderen. Mhm. In Serie, nicht Siri.
In Serie. Oh, Entschuldigung. Ja. Also Licht ist auf jeden Fall so ein Thema, was irgendwie, ja, mir macht das immer Spaß. So Dauerlicht und Geschichte.
Ich meine Fotografie.
Ach nein.
Lichtmalerei.
Ja, Thema Speicherei. Also jetzt kommen die teuren CF-Karten wieder, die, wie heißen sie jetzt nochmal? Mystikak. Wie heißen sie?
Die was?
Die neuen Speicherkarten.
Compact Flash Express
CF Express.
CE Express oder so.
Ja. Die sind auf jeden Fall irgendwie schnell. Was Neues, die will ich aber, die sind ja noch nicht so interessant, weil es noch nicht so viele Kameras gibt, die nutzen und da müssen auch die Preise runter. Das heißt, Aber die sind halt verdammt schnell.
David ergänzt was, QXD gibt es auch noch.
Ja. Stimmt, QXD, XQD.
XQD,
stimmt. Was mich jetzt gerade irgendwie wieder umgehauen hat, ist, wie die Preise bei SSDs runtergegangen sind.
Ja,
und
oder?
Und zwar habe ich jetzt aus Gründen eine 1 Terabyte externe SSD gekauft, so eine Samsung T5.
Ja, habe ich auch.
Hier, USB-C-Anschluss. Und die hat so viel gekostet wie vor ein paar Jahren noch eine 256 Gigabyte SSD.
Also ja, also in absoluten Zahlen für einen Huni kriegst du so ein Terabyte, oder?
Nee, nicht ganz. Wir reden hier so von 150 ungefähr, aber ein Terabyte. Ah,
dann guck mal aktuelle Preise an.
Naja, das ist dann die Frage, welche du genau haben willst.
Ja, die T5 natürlich, die Samsung
T5. T5 für ein Terabyte für einen Huni?
Ja, 105 Euro plus Versand, also 110 Euro bei Otto.
Naja gut, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es sagenhaft, was die Dinger teilweise von der Performance teilweise hinbekommen. Mhm. Also da reden wir über USB-C von 450 Megabyte die Sekunde.
Ja, ich hab nur noch SSDs, also ich war neulich völlig erschrocken, als mir ein Techniker in der Firma plötzlich so eine kompakte externe Festplatte in die Hand drückte. Ich habe das gar nicht realisiert, dass es eine Festplatte war. Ich dachte, das ist eine SSD, gebe dem Kollegen das, damit er mir seine virtuelle Maschine da drauf kopiert und denke, wieso wird das Scheißding nicht fertig? Mhm. Also die Dinger sind einfach, also SSD ist so viel schneller als die drehende Scheibe.
Ich habe noch drehend und zwar einmal aus Backup-Gründen.
Ja, wenn du ganz, ganz große Mengen brauchst.
Die Synology im Keller, die hat halt viele Terabyte und da geht es ohne Drehende nicht.
Hier in der Synology habe ich auch die HDDs noch. Aber
genau, und neben dem Rechner habe ich halt noch eine externe Datenplatte, wo halt einfach mehrere Terabytes drauf sind. Da könnte ich aber jetzt langsam aber sicher auch mal auf SSD umsteigen.
Ja, also ich will keine Drehenden mehr hier am Rechner angeschlossen haben. Will ich nicht.
Auch aus Lärmgründen.
Ja, ich habe die Synology steht ja hier bei mir im Büro. Und da sind halt 5 drehende Platten drinne und ich gucke immer mal wieder so 2-3 Mal im Jahr gucke ich auf die SSD-Preise und freue mich, dass die fallen. Aber wenn du halt so richtig große haben willst, also so 4 Terabyte SSD aufwärts und dann viele davon, dann ist das doch noch ganz schön teuer. Aber es wird.
Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, wo das hingeht. Der David schreibt gerade, er hätte im November 2018 eine 2 Terabyte SSD für 305 gekauft und heute kostet nur noch 290.
Ja. Ja. Ne, für 290 habe ich meine erste 1 Terabyte geholt, SSD. Da kriegst du jetzt die doppelte Menge dafür. Es geht schon deutlich nach unten.
Tja.
Schönes Ding. Und übrigens, wo wir bei Speichermedien sind, der Trend geht ja auch immer mehr zu Online-Speicher. Das ist etwas, was ich jetzt bei mir persönlich gemerkt habe. Das war bei dir schon länger jetzt so. Aber jetzt kommt eben hier auch auf den Dörfern das schnelle Internet an, sodass es überhaupt sinnvoll nutzbar ist, auch mal wirklich Volumen in die Cloud zu laden. Und da tun sich jetzt dann doch so ein paar Anbieter auf. Also Wasabi habe ich da ja gefunden, als relativ günstigen und sehr schnellen externen Speicher.
Da gehen meine Backups hin, ja.
Und da kannst du relativ schnell mal was hochladen. Und ja, man muss ja nicht immer alles bei sich im Hause halten. Man kann auch einen Dienstleister mal ein paar Euro im Monat geben und dann hält der das für ein. Ja. Klappt natürlich nur mit einer schnellen Leitung, aber das war jetzt bei mir auch so ein Trend, ne?
Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Vielleicht eher so indirekt fotografisch ist so dieser ganze VR-Bereich. Also wie gesagt, habe ich hier schon mal erzählt, persönlich für mich so das Highlight dieses Jahr ist die Oculus Quest.
Das ist ein geiles Teil.
Da kann man jetzt gespaltener Meinung sein, weil das ist, zum einen steht halt hinten irgendwie Facebook dahinter. Du kannst ohne Facebook-Account das Ding allerdings trotzdem verwenden und ich sag mal, aus technischer Sicht, aus technologischer Sicht ist das Ding ein Wunderwerk. Und
ja,
wenn nicht so jemand mit so dicken Taschen da nicht investieren würde, wäre das auch noch lange nicht so weit. Also insofern
Ich bin ja echt pingelig, ne? Also ich habe ja schon ein paar solche Brillen aufgehabt auf Messen über Jahre schon, ne? Das, was wurde einem nicht alles versprochen und wie toll realistisch dreidimensionale Spiele und sowas sind, auf Messen, auf Cebits und so weiter und so fort. All diese Jahre habe ich mir das angehört und irgendwann habe ich nur noch abgewunken. Und dann hast du gesagt, du hast so eine Oculus Quest. Und ich sage, ja, hier dickes Kabel an den Rechner und scheiß Auflösung und Qualität und laggt. Und du sagst, nee, hier nix Kabel, frei im Wohnzimmer rumlaufen. Und einmal ausprobiert, ich hatte sofort Star Trek Holodeck-Feeling in diesem Ding. Ne, wenn du zu nah an die Wand kommst, dann wird dir so ein Holodeck-Rahmen eingeblendet. Das Ding ist so scheiße schnell, reagiert und performt so verdammt gut, dass die, also die Auflösung ist ja schon okay, aber sie ist natürlich schwächer als das, was wir so kennen, wenn wir mit unseren Augen uns halt die Umwelt angucken. Aber das ist dadurch, dass das so performt, so schnell vergessen und ich war so schnell gefangen in diesen Spielen. Also das Ding ist Bombe, das ist so geil.
Naja, was, warum ich es bringe, ist natürlich, weil es tatsächlich nicht mehr lange dauern wird, bis solche Dinge vielleicht in Mixed Reality, also AR und so weiter, dann eher mal in unseren, irgendwie in unserer Welt auftauchen. Und weil aber mittlerweile auch entsprechend die Capture-Devices dafür gut werden oder besser werden. Also ich sag da mal Insta360 One X zum Beispiel. Das ist eine 360-Grad-Kamera, also eine Rundum-Kamera, die 5,7K aufnimmt. Mhm. Also nicht hier 2K, also HD oder 4K, weil das ist für so ein Kugelpanorama, was man damit ja aufnimmt, ist das nicht genug, wenn man dann in so ein Gerät mal irgendwie da reinsteigt, quasi in diese Welt, ja, die man sich da aufgenommen hat.
Man filmt ja in alle Richtungen gleichzeitig. Da brauchst du auch richtig, alle Richtungen gleichzeitig
da,
auflösen.
Da ist 4K nicht genug, da ist auch 5,7K. Es geht, es ist richtig gut schon, aber das ist das Beste, was man da momentan kriegen kann. Wir sind aber nicht weit weg von 8K.
Das war ja dein guter Hinweis vor zwei Folgen oder Live-Hörer, ne, vorhin. zu diesem Samsung und Xiaomi Chip, der eben 8K videofähig ist bei 30 Bildern die Sekunde, das wäre so ein Anwendungsfall tatsächlich dafür.
Ja, was da interessant ist bei der Insta360 ist tatsächlich noch, dass die stabilisiert, also mit dem Gyroskop quasi drin, das heißt, du kannst mit dem Ding tun, was du willst. Das kannst du drehen und kippen und wie du willst, das Bild bleibt stabil. Mhm. Das ist das eine und du kannst vor allem auch später mit entsprechender Software dann, ja, Bildausschnitt wählen, rumpannen. Du kannst also auch ein 2D einfach draus machen. Also ein, was heißt 2D? Das ist 2D, aber du kannst ein
normales Video.
Mhm. Ein normales Video draus machen und dann rumpannen, rumzoomen und so weiter und hast dann einfach tausende Möglichkeiten. Es tauchen auch immer mehr so Videos auf, die das mal verwenden. Ne? Da siehst du dann, dass die Leute irgendwie eine komisch gestitchte Hand haben, weil da irgendwie das Ding, den Selfie-Stick rausrechnet.
Ja, und schon fast wieder abgenutzt ist der Little Planet-Effekt, ne, wo das Rundumbild ja, dann so zusammengezogen wird, als dass es aussieht, als ob du einen kleinen Planeten fährst, wie der kleine.
Das ist das HDR des 360-Grad-Videos.
Na klar, na klar.
Oder die Insta360 Evo, das ist eben eine Kamera, die kann entweder Kugelpanoramen oder du klappst sie auf, dass beide Linsen dann in die gleiche Richtung zeigen und dann macht sie 180 Grad 3D. Also das ist total interessant, was da gerade alles passiert und das ist nur der Anfang. Das wird ist noch
wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis das mal kombiniert wird mit einer Drohne. Da wirst du halt nicht 360 Grad machen können, weil irgendwo ist die Drohne im Weg, aber vielleicht auch ne? Eine Kamera
doch,
oben, eine Kamera unten. Müssen wir das eigentlich hinkriegen.
Die ja, apropos Drohne. Ne? Apropos Drohne, was ist dieses Jahr 2019, was da interessant war?
Ja, DJI war? Natürlich.
Mini. Ne? Ist die DJI Mini natürlich, also DJI Mavic Mini, das ist, wie gesagt, die unter 250 Gramm Mini. Die wird zwar hierzulande in Deutschland nicht so viel ändern, also da ändert sich jetzt nichts, weil die Regeln halt bei uns vorsehen, dass du trotzdem die meisten Sachen einhalten musst, weil das Ding Video übertragen kann.
Damit ja, aber du musst, glaube ich, keine Plakette draufkleben.
Und du musst keine Plakette draufnehmen, aber viel mehr
einfacher.
Ist es nicht. Ja. Und das andere ist, ja, die andere Drohne, die interessant war, haben wir eben auch in der vorletzten Sendung erwähnt, ist die Skydio 2, die vollautonome, die jetzt tatsächlich mit $1,000, also mit $999 in einen Preisbereich vordringt mit Vollautonomie und 25, 23 Minuten Flugzeit und 4K 60 Video und 3 Achsen Gimbal, die tatsächlich interessant wird, auch für die, die eigentlich eher so die höherleveligen DJIs sich kaufen wollen. Das ist interessant.
Ja, die größere DJI Mavic, die lag ja auch in dieser Preisregion. Also,
naja.
Ja. Nicht schlecht.
Ja, ansonsten.
Ja, Sigma.
Naja, Sigma FP, das ist immer noch so das Ding. Ich habe den jetzt x-mal geschrieben. Also x-mal nicht, aber so 3-4 Mal hin und her ein bisschen und die einen vom Marketing, die antworten schon nicht mehr. Und der eine, der mir am Anfang sehr enthusiastisch sagt, ja, da kriegen wir was hin, der ist jetzt auch mittlerweile ruhig geworden. Ich glaube, das sind zu viele Leute, die ausprobieren wollen. Ja. Ich sage jetzt mal, wenn wir die in die Finger kriegen, kriegen wir sie in die Finger. Aber wenn nicht, dann früher oder später habe ich meine in der Hand und dann reden wir halt hier in der Sendung jetzt erstmal nicht über diese Kamera.
So einfach. Ist es.
Ja.
Ja. Ja, und bei mir war noch so ein Ding, die Geschichte, was man inzwischen alles mit Tablets machen kann, präziser mit iPad Pro. Das war auf dem Klostergeister-Workshop, konnte ich ja mal auf einem iPad Pro mit einem installierten Lightroom mal ein paar Bilder bearbeiten, so wie ich tatsächlich ein Bild auch bearbeiten würde, wenn ich mir mal Zeit und Mühe gebe. Und da muss ich sagen, da hatte ich dann doch nicht so mit gerechnet, weil ich habe selbst kein iPad und muss sagen, also die Software hat sich da schon massiv weiterentwickelt. Es gibt ja auch die Affinity Suite fürs iPad. Und mit dem neuen iOS von Apple, mit der Version 13, die ich jetzt auch noch nicht gesehen habe auf dem Tablet, aber so von Videos schon kenne, tut sich da im Bereich des Dateihandling einiges und Zugriff auf externe Medien oder auf Netzwerkvolumes, das kommt da alles rein. Das war für mich auch so ein Meilenstein. Also bisher war so iPad für mich eigentlich wirklich nur so ein Consume-Gerät. Mal einen Film angucken oder was lesen oder vielleicht mal eine E-Mail beantworten oder sowas. Deswegen habe ich es nicht, weil das kann ich auch alles am iPhone tun. Aber so im Bereich Bildbearbeitung hat mich dieser Umstand tatsächlich angefixt. Und wäre ich nicht auf einen Betrüger reingefallen, hätte ich jetzt schon eins. So spare ich jetzt halt wieder ein bisschen. Aber selber schuld.
War das ist die halt E-Mail-Geschichte?
Ja, über Facebook halt in Kontakt. Mhm. War ein bisschen blöd gelaufen, Anzeige läuft, aber große Hoffnung habe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, es wäre jetzt halt blöd, irgendwie ein iPad Pro 2018 zu kaufen, weil 2019 kam keins und ich gehe fest davon aus, dass dann irgendwann Anfang, Mitte 2020 da ein deutlich potenteres Gerät wieder rauskommt.
Noch potenter, die sind doch eh schon
sind so sie, schnell. Aber guck dir die Entwicklung an bei den iPhone 11.
Ja, dann kaufst du dir eins, was 2 Jahre alt ist und dann kannst du richtig sparen.
Ja, oder ich mache das, aber dann muss ich trotzdem warten, bis die neuen raus sind.
Ach, stimmt.
Läuft nicht weg, aber ich ertappe mich schon, wie ich ab und an mal ein Bildchen auf dem iPhone anfange zu bearbeiten. Einfach nur mal so, um zu gucken, was so geht. Das ist schon interessant. Also Technik, da tut sich was. Und vor allem die Dinger sind leise, weißt du? Wenn ich Lightroom auf dem MacBook starte, gehen sofort die Lüfter an. Und so ein iPhone oder iPad ist einfach ruhig, ne?
Das liegt zwar zum Teil an Lightroom, aber auch zum Teil am MacBook.
Naja, klar.
Weißt du, wer 2019 sehr glänzend abwesend war?
Ah, erzähle.
Die Zeiss ZX1.
Richtig. Habe ich schon wieder fast vergessen. Das ist ja dann auch die Kamera, wo das Lightroom mit drin sein sollte.
Das ist die mit dem eingebauten Lightroom Mobile.
Genau, mit einer dicken SSD
wo ich auch, drinne,
statt Speicherkartenslot.
Genau, wo ich sagte, das ist interessant, 512 GB SSD.
Ja.
Und ja.
Ich hatte ja auch gehofft, also das wäre tatsächlich so ein Ding gewesen, da hätte ich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Ding in die Finger zu kriegen und richtig eine Review zu machen mit Aufwand und allem. Weil meine Idee wäre jetzt wirklich gewesen, Alter, eine Kamera zu haben, wo ich hinten direkt nach dem Auslösen eine Preview habe mit meinem Look, mit meiner Lightroom-Bearbeitung, die ich da als Preset hinterlege, wie geil wäre das denn? Also das würde ich echt mal ausprobieren, ob das alltagstauglich ist.
Nun ja, auf jeden Fall fürs Ausprobieren, also ich glaube schon, dass die noch kommt. Der hätte eigentlich Anfang 2019 rauskommen sollen, aber ja, das hat sich halt hingezogen. Es gab aber wohl Aussagen von Leuten von Zeiss, dass das schon noch kommt. Mhm. Es gibt eine öffentliche Dokumentation vom Juli, da wurde es bei irgendwelchen asiatischen Zulassungsbehörden registriert, das Ding. Da, normalerweise dauert es dann noch so 3-4 Monate, November. Naja, also vielleicht kriegen wir sie Anfang 2020.
Also Weihnachtsgeschäft haben sie nicht mehr geschafft.
Aber für mal eben ausprobieren, ich glaube nicht, dass die günstig wird.
Nee, aber wir wissen ja nichts. Also,
gab's da mal eine Preisgeschichte?
Wir hatten, glaube ich, mal gewettet, aber.
Also ich habe, glaube ich, hat das jemand mitprotokolliert? Ich glaube, ich hatte 4.000 Schlappen gesagt.
Slack!
Hallo Slack, seid ihr noch wach? Egal, also das war so die Fotolandschaft, wie sie sich 2019 für mich und für dich entwickelt hat. Persönlich sind auch noch ein paar interessante Geschichten gewesen. Also für mich waren es wieder so Reisen, ne? Die Lofoten-Geschichte im Winter, beziehungsweise davor noch Neuseeland. Hat mich schwer beeindruckt, wirklich schwer beeindruckt, unglaublich, sagenhaft, schön dort, Leute sagenhaft nett, Ja, Lofoten im Winter auf dem Schiff, das war auch noch so ein Ding, was ich, also ich liebe Lofoten und das war das erste Mal im Winter dort und da würde ich glatt wieder im Winter hingehen. Und Kirgisistan, das ist so eine zentralasiatische Perle, das ist unglaublich schön da. Und aber auch hier um die Ecke, ne, Sommerakademie Thüringen hatten wir ja hier schon drüber gesprochen, auch schon
ja, das war so ein Filmchen
auf YouTube, ne? Gehauen. Mhm. Ja, da sind wir auch noch dran. Also das, wie sich das gestaltet, das wird noch ein bisschen dauern, weil der Verein, der das betreibt, die sind da, glaube ich, immer noch am Neustrukturieren, weil sich halt ein paar Sachen wirklich ändern. Und ja, aber wir sind dran, ganz sicher. Parallel sagt der Sebastian hier, er hat sich das natürlich weggekopiert, die Preisschätzungen für die ZX1. Du sagtest 3.500, ich sagte 2.999, Kai sagte 8.000, Sebastian sagte 4.200 und Jochen sagte 80 Euro im Monat. Gesundheit.
Jo.
Jochen sagte, das ist ein Abo, 80 im Monat. Warum nicht?
Warum nicht, ja?
Vom 2.10., also das ist schon gutes Jahr her.
Ja, ja. Ich meine, wir hatten auch dieses Jahr irgendwo ein Preis-Leak. War da nicht irgendwas mit 1.900 oder
2.000? Nee, nein.
Verwechsel
ich. Du meinst die Sigma FP, du hast
dich da. Ach so, das verwechsel ich, das kann sein.
Was das verwechselt. Genau. Ja, das waren so für mich so ein paar Highlights. Ansonsten, der Rest vom Jahr war sehr busy, aber weniger eben mit solchen Sachen.
Ja, und ich hatte ja nicht so rosige Highlights.
Du hast das Jahr mit dem Hörsturz angefangen.
Ich habe ja mit dem Hörsturz angefangen und hatte dann nicht mal ein halbes Jahr später den zweiten. Also wirklich bis zur kompletten einseitigen Taubheit. Das war wirklich nicht angenehm und ich habe da bis heute mit zu knapsen. Also das ist noch nicht wirklich weg. Es ist immer noch sehr, sehr empfindlich. Ich muss wirklich, es gibt keine Ursachen dafür. Es kann mir keiner sagen, was konkret die Ursache ist. Und
also du kannst es auch nicht provozieren oder so.
Nein, oder jetzt bewusst abschalten oder so. Ich lebe quasi, wenn du so willst, mit der minütlichen
Damoklesschwert.
Mit der minütlichen Angst, dass einfach wieder was ausfällt. Oder dass ich morgens aufwache und es wieder nicht so klingt, wie es gestern klang. Das ist, ist nicht besonders erheiternd, aber ich kann nichts anderes machen, als mein Leben so gut wie es geht eben weiterzuleben. Was ich aber gemacht habe, ist den Faktor Stress zumindest mal weitgehend auszuschalten. Weil man mir halt sehr nahegelegt hat, dass, also auch wenn ich es als positiv wahrnehme, also ich habe schon sehr viel gemacht, das stimmt schon, aber ich habe das eigentlich immer sehr positiv empfunden. Es hat mir eigentlich, fand ich, Kraft gegeben und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe sehr, sehr viel zurückgefahren. Also ich habe das Ganze ja jetzt keinen eigenen Workshop organisiert. Ich hatte große Pläne, ich wollte viele Dinge machen, hatte großen Spaß dran, hätte auch wieder Models buchen wollen und so. Das habe ich alles komplett zurückgefahren, um mir also jetzt die Aufgabe nicht auch noch zu geben. Versuche insgesamt ein bisschen die Sache hier auch zu Hause ruhiger anzugehen, also ich auch hier zu Hause weniger zu machen, weniger nebenher zu programmieren oder zu machen, auch mal wieder ein Buch zu lesen, statt in den Fernseher zu gucken, solche Geschichten einfach. Ja, das versuche ich halt so. Also ich versuche so ein bisschen mein Leben, ein kleines bisschen, ja nicht umzukrempeln, aber ein bisschen ruhiger laufen zu lassen. Das gefällt mir nicht immer, aber ich muss mich damit auch mal lernen anzufreunden. Dann hatte ich dieses Jahr meinen allerersten Sturz von einem Pferd.
Ach stimmt, da war ja was.
Das ist also auch.
Oh, das war auch echt zugelangt
dieses Jahr. Da lag ich dann plötzlich auf dem Rücken, aber im Gegensatz zu Basti ist mir nichts passiert. Also außer Wirbelsäule verstaucht. Aber das war dann irgendwie nach 2 Wochen war das auch wieder gegessen. War mal eine neue Erfahrung, hatte ich auch noch nicht. Ja, dann gab es aber natürlich, also auch wenn ich zur Ruhe kommen will, ich werde natürlich trotzdem mal bei der einen oder anderen Gelegenheit gefragt, ob ich nicht ein paar Fotos machen könnte. Und nicht immer sage ich dann auch nein, weil ich natürlich auch großen Spaß an sowas habe. Und so hatte ich halt die Geburtstagsfeier in Pink. Ne, wir sprachen darüber. Scheiß pinkes Licht. Ich hatte ein großes Mitarbeitershooting, wo ich also einen ganzen Satz an Mitarbeiter fotografiert habe. Das war so richtig Akkordarbeit. Das war tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber eben mit Hilfe koordiniert und das lief dann ganz gut. Und dann hatte ich eben eine Silberhochzeit und eine goldene Hochzeit. Das hat auch, also beides sehr, sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse, ganz, ganz unterschiedliche Feiern, ganz unterschiedliche Ergebnisse auch. Aber so eben klassische Reportage mit eingeschobenen Porträts und so hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Fall hat dann Tanja die Fotobücher daraus gestaltet. Das habe ich also dann nicht gemacht, sondern das hat sie mir abgenommen. Und das finde ich richtig toll. Also über die Ergebnisse freue ich mich da auch richtig. Ist schön. Ja, das war so mein Jahr, ne?
Ja, wie war euer Jahr? Lasst uns doch mal wissen. Ne? Folge 219, oder Quatsch, Folge 219, Folge 640. Oder schickt uns einen Audiokommentar. Ne? Freuen wir uns drüber.
Ja, an info@happyshooting.de.
Was übrigens auch, ne, also ihr habt übrigens auch Spekulationserlaubnis. Wo geht's denn hin 2020? Was meinst du?
Ja, also einige Sachen sind nicht schwer vorherzusehen. Du hast es ja auch schon notiert, die Computational Photography, also noch mehr Eingreifen in das Bild, also Korrekturen oder eben auch KI im Bereich.
Ja, nicht nur Korrekturen, sondern Veränderungen.
Veränderungen, genau, das meine ich. Also das, ja, also zum einen, dass nicht nur dass die Belichtung punktuell im Bild angepasst wird, sondern dass vielleicht auch direkt irgendwelche Hautglättungen damit drin sind und Retuschen und was weiß ich was, Make-up-Korrektur gleich in der Aufnahme. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas zunehmen wird. Aber eben auch auf der sinnvollen Seite. Das heißt, diesen Schub, den wir jetzt gesehen haben 2019 mit den verbesserten Objekterkennungen live, also Tracking von Motiven, Autofokus von Motiven und solchen Geschichten, auch vor schwierigen Hintergründen. Ich glaube, das wird weitergehen. Und ich erwarte da auch 2020 nochmal so einen kleinen Schub. Ähnlich wie jetzt so diese Upgrades kamen, dass eben Augenerkennung auch für in Anführungszeichen einige Tiere funktioniert, dass das sich noch weiter durchsetzt. Und ich hoffe ja drauf, dass wir schon nächstes Jahr, spätestens aber übernächstes Jahr, ja, Gesichtserkennung auch im Profil und solche Späße zuverlässig haben. Mhm.
Was ich immer wieder interessant finde, man sieht ja immer diese ganzen Meldungen mit hier, wir haben die flache Optik entwickelt und hier jetzt Optiken, die nichts mehr wiegen und was weiß ich.
Ja, Optiken ohne Glas, ne, mit Nanoröhrchen und sowas.
Ja, da ist man dann immer wieder so, also das ist so ein bisschen wie mit den Durchbrüchen im Batteriebereich. Das sind, glaube ich, alles keine Übernachtdurchbrüche, sondern da wird lange und schwer dran entwickelt. Ich habe aber dieses Jahr irgendwie ein oder zwei Sachen gesehen, die mich im Optikbereich ja zumindest hoffen lassen, dass wir vielleicht in der nächsten Zeit tatsächlich mal Optiken sehen, die das mit dem Brechungsindex anders machen als nur durch mehr Glas. Mhm. Da denke ich, ist ja nicht uninteressant.
Nächstes Jahr.
Was schon?
Na, mal gucken.
Mal schauen, ja. Was ich auch interessant fand, auch da habe ich keinen Zeitplan, aber Sony hat einen Sensor vorgestellt, diesen Sandwich-Sensor, der ja nicht nur aus Pixeln besteht, rückseitig beleuchteten Pixeln, sondern eben aus Logik und Speicher. Und die schaffen damit hohe Framerates ohne jeglichen Rolling Shutter. Das heißt, die machen hier irgendwie knapp 1000 Frames pro Sekunde und es ist ein Global Shutter. Und das ist im Videobereich, glaube ich, auch sehr, sehr interessant.
Absolut.
Und da die das schon in irgendeiner Form vorgestellt haben,
übrigens
gehe ich mir fast von aus, dass sie da massiv damit dass das kommt irgendwann.
Ja, auch in der Fotografie, ne? Also wir hatten vor ein paar Folgen mal das Beispiel, wenn du halt mit einem Silent Shutter, also leise fotografieren willst, einen Golfer zum Beispiel beim Abschlag, dann willst du keinen gebogenen Schläger haben. Ne? Ja. Also auch da ist der Rolling Shutter durchaus ein Problem.
Ja, ansonsten das Thema HDR-Pixel haben wir auch schon hier besprochen. Die Entwicklung, die jetzt wohl tatsächlich zumindest mal in einen Prototypen geflossen ist, nämlich dieses das zählende Pixel, das einfach durchzählt, wie oft es voll wurde und hinterher rechnest du damit das Bild aus. Das heißt, ein HDR, die Aussicht auf einen Sensor, der einen unendlichen Kontrastumfang hat. Mhm. Ne, das ist irgendwie, ob das dann irgendwie noch optisch hinhaut und nach was aussieht, ist eine andere Frage. Aber
ich erwarte ja noch kein fertiges Produkt 2020, aber ich erwarte schon mal irgendwie Beispiele zu sehen in der Anwendung.
So, ja, das hatten die ja mit dem Modulo-Sensor beim MIT, hatten die ja schon Beispiele gezeigt, die sie aber, glaube ich, eben nicht mit Hardware gemacht haben, sondern errechnet haben.
Ja, das war gefaked. Ich will das richtig sehen.
Na gut. Es wird ganz sicher noch mehr in Richtung AR-VR gehen.
Ja.
Da werden wir was sehen, wie das dann mit der Fotografie sich vereinbart oder was da fotografisch hinten rausfällt, weiß ich noch nicht, aber ich sag mal, selbst selbst das Thema virtuelle Fotografie. Ne? Wir haben mittlerweile in der Filmbranche, also Hollywood und Co., haben wir mittlerweile virtuelle Produktionen. Das heißt, die drehen ein Komposit mit in künstlicher Umgebung, da ist vor allem die Unreal Engine ganz vorne, in künstlicher Umgebung, die aber so gut ist, dass sie als echt durchgeht. Das heißt, die Schauspieler sind tatsächlich in diesen Umgebungen drin, in der Kamera wird das Compositing gemacht, da muss nicht hinterher keiner mehr in der Special Effects Abteilung irgendwie ran, sondern das fällt so raus mit Compositing und allem. Irre. Das geht sogar so weit, dass die teilweise mit Micro-LEDs Hintergründe machen, also sprich Hintergrundbildschirme, die dann wirklich groß sind und die Kamera getrackt ist und dann quasi der Schauspieler tatsächlich in dieser Umgebung steht und das mitgefilmt wird. Da werden wir in der Fotografie möglicherweise Sachen sehen, die dabei rausfallen, also virtuelle Fotografie. Stell dir vor, du könntest ein Compositing machen über Tiefeninformationen, über Wissen der Kamera um Standort und Hintergrund und das fällt dann einfach so raus. Da gibt's heute schon diverse Sachen, die das eh schon machen. Ja, autonome Drohnen. Zum Thema Fotografie, zum Thema Videografie haben wir auch vorletzte Woche drüber gesprochen. Also Skydio 2 ist ja nur ein weiterer Schritt. Und wenn man sich das vorstellt, dass da irgendwie ein ganzer Schwarm davon eine Berichterstattung, also Video machen von Events, wo dann Dinge aus verschiedenen Winkeln videografiert oder fotografiert werden und das voll autonom. Ja, zieht euch warm an. Die Berufsfotografen.
Ja, da wird noch was passieren. Also am Ende hast du dann vielleicht nur noch einen Operator und der hat dann irgendwie 20 Drohnen im Blick, weil die alle selbstständig fliegen und wieder nach Hause kommen, wenn sie leer sind. Mhm. Ja, da könnte was passieren. Ob das jetzt 2020 schon passiert, schauen wir mal.
Tja,
so schaut das aus.
Rückblick,
gut, Ausblick. Genau, so. Ergänzt das gerne, ne? Auf happyshooting.de, Folge 640. Schreibt mal so rein, was so euer Rückblick, euer Ausblick war oder was Chris schon gesagt hat. Macht mal einen kurzen Audiokommentar, so eine Minute, anderthalb, einfach aufnehmen mit dem Smartphone und dann per E-Mail an info@happyshooting.de. Kurzes Stichwort dazu, worum es geht. Und dann nehmen wir das hier rein, nach Silvester, denke ich mal.
Ja.
Super. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. Und das hier natürlich auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Stellt euch mal vor, ihr gebt in den Browser eine URL rein, die euch gehört und dann kommt eure Webseite hoch. Das ist möglich, denn wir werden unterstützt von Jimdo und damit könnt ihr euch eine Webseite bauen. Das könnt ihr kostenlos ausprobieren. Wobei ausprobieren dabei heißt, die kostenlose Seite behaltet ihr. Die bleibt auch kostenlos. Geht auf happyshooting.de/Jimdo. Probiert das einfach mal aus. Lohnt sich jetzt auch vielleicht so an Weihnachten. Ne? Wir sprachen davon, vielleicht mal die neue Kamera auszuführen, ein paar Bilder zu machen. Und da könnt ihr zum Beispiel auch mal eine kurze Fotogeschichte auf eurer Webseite erzählen. Das geht nämlich total einfach. Einfach mal den Dolphin starten, ein paar Fragen beantworten und dann klickt ihr euch da mal eine schöne kleine Galerieseite zusammen. Könnt ihr einfach per Drag and Drop dann da Bilder hochladen und mal anzeigen.
Ja, vor allem jetzt Weihnachten, da sitzt man da, ist vielleicht ein bisschen gelangweilt und sagt, oh, ich probiere das jetzt mal und du hast innerhalb von, ich sag mal, einer Viertelstunde steht eine Website.
Ja, also in Minuten ist das Gerüst da und wenn du halt noch über Texte ein bisschen nachdenken willst und dann brauchst du vielleicht eine Stunde und dann ist deine Webseite da auf den Füßen. Das ist schon ganz cool. Und ja, ich meine, wann dann, hat man mal ein bisschen Zeit für sowas. Guckt euch das an und schaut euch mal auch an, was für Möglichkeiten es da gibt. Das heißt, wenn ihr ein kleines Geschäft habt oder, was weiß ich, auf Anforderung kleine Dinge herstellt, was weiß ich, vielleicht macht ihr Lederarbeiten oder eben auch Fotografie, kunstvoll gegen Auftrag oder ihr verkauft Prints oder Poster oder sowas, könnt ihr die zum Beispiel über so eine Seite auch verkaufen. Man kann da auch in dem Dolphin sehr, sehr einfach ein kleines Shopsystem hochziehen und dann eben selbstständig auch Dinge verkaufen. Das Ganze rechtssicher in Deutschland, also ne, mit jetzt kostenpflichtig bestellen Button und was so alles nötig ist dafür, da hilft euch dann die Webseite dabei und Jimdo, das alles sauber auf die Füße zu stellen. Und das geht halt mit den kostenpflichtigen Paketen sehr, sehr gut. Da kriegt ihr nämlich dann ein paar Artikel mehr rein. Außerdem habt ihr dann eure eigene Domain, die ihr verwenden könnt. Und da empfehle ich euch unseren Gutscheincode Belichtigung. Das zusätzliche I ist wichtig und gehört da auch hin. Belichtigung. Ja, und damit kriegt ihr eben 15 Euro Rabatt auf die kostenpflichtigen Pakete. Probiert es doch einfach mal aus. Wie gesagt, Dolphin, ganz, ganz einfach. Wenn ihr bisher Angst hattet, davor eine Webseite zu machen, weil es ja so kompliziert ist, probiert das mal mit dem Dolphin. Das kann man wirklich im Vorübergehen machen. Ich weiß noch, mir hatte, ich weiß nicht mehr, wer über die Schulter geguckt bei den Klostergeistern. Und da habe ich bei den Klostergeistern einfach mal so eben so zwischendurch, während irgendwie das, die Audiodatei gerendert ist, eine Webseite angelegt, so eine Dolphin-Seite da hochgezogen. Das ist wirklich strunzend simpel und sieht gut aus hinterher. Also, wir sagen danke, Jimdo, für den tollen Support. Ihr probiert das einfach mal aus und wenn ihr was gebaut habt, auch wenn es eine kostenlose Seite ist, wo ihr sagt, das ist cool, das will ich mal zeigen, hier ist mein Projekt, schickt uns das gerne an info@happyshooting.de. Oh, und dann stellen wir die hier gerne mal vor.
Ja, ja. Wir haben Fragen von euch und die gucken wir mal kurz durch. Der Peter fragt, wir werden im Januar eine Woche in Tromsø sein und hofft natürlich auf Nordlichter. Also Tromsø ist Nordnorwegen, das ist schon in der Arktis. Da ich kein lichtstarkes Weitwinkel habe, bin ich am Überlegen, mir noch etwas anzuschaffen. Gegebenenfalls würde ich zukünftig auch ab und zu mal etwas Astro machen wollen. Ich habe derzeit eine Canon 7D Mark II, das ist schon mal gut, ein Canon 24-8, das 10 bis 18, das 10 bis 18, Offenblende 4.5, das Canon 15 bis 85, Offenblende 3.5.
Also das 2.8 ist schon das Stärkste, was er hat.
Ja, ja, was will man denn Bezahlbares gerne auch gebraucht für die Nordlichter haben? Welche Brennweite ist wichtig? Welche Blende mindestens? Ich habe im Auge Tokina 11 bis 16-8, Valimax Samyang 14-8, Irix 15-4, Firefly, sonst noch was? Also ich persönlich habe das 14er Samyang auf Vollformat, sagenhaft, wobei du brauchst eben nicht unbedingt so viel Weitwinkel. Wenn du auf der APS-C, auf der 7D Mark II arbeitest, das Samyang ist, also 14-8, das ist das, jeder Nordlichtfotograf und jede Nordlichtfotografin hat dieses Objektiv. Das 14er, das ist so, also Valimax, Samyang, Rokinon, das ist alles.
Alles eins.
Ist alles nur unterschiedliche Marken fürs gleiche Ding. Das 14er zu 8, manuelles Objektiv. Man sollte sich am besten bei Tag die unendlich Einstellung raussuchen an dem Ding, weil die ist, wir haben ein bisschen Streuung. Und dann irgendwie mit dem Kleberchen so machen, dass man es im Dunkeln findet. Und dann hat man das, ich benutze es tatsächlich fast nur dafür, für irgendwelche großen Himmel und Nordlichter und solche Sachen. Das geht bis Blende zu 8 und ist selbst da noch sehr scharf. Und ist vom Preis her unschlagbar. Ich glaube 350 Euro oder so.
Also kann sein, ja.
Es ist für das, was das Ding kann, unglaublich. Die anderen kenne ich nicht. Aber also ich habe in Tromsø habe ich schon Nordlichter erlebt, die so dermaßen unglaublich waren. Es gibt so eine Beobachtungsstation oben. Da kann man mit einer wenn du so eine Seilbahn hochfahren auf dem Berg und von dort aus dann die Stadt sehen, also runter auf die Stadt gucken und darüber hatten wir Nordlichter und die waren so hell, die waren so dermaßen fett, dass du auch mit so einem 3,5er oder 4,5er sogar überhaupt keine Probleme hast, vor allem wenn du deine Kamera, also eine 7D Mark II, die kannst du auch auf ISO 3200 fahren. Das macht überhaupt nichts aus. Und deshalb würde ich mir da gar nicht so sehr Gedanken machen. Aber das Samyang 14-8, ich mag das Ding ja. Muss man halt von Hand arbeiten.
David ergänzt noch ein 24-1-4. Weiß jetzt aber nicht.
Also ich sag mal, das 2-8er ist, ich weiß nicht, wo man da liegt. Die 24er-1-4er, da bist du wahrscheinlich preislich deutlich höher. Aber ich sag mal, das 14-8, das reicht tausendmal aus. Also manche
ja, vor allen Dingen 14 mm am Crop. Ja. Ne?
Du, und vor allem, du hast halt, also Nordlichter sind halt nicht geeicht, ne? Die sind mal sehr, sehr dünn und sehr langsam. Da kannst du dann mit einer langen Belichtung auch unglaublich was rausholen. Manchmal sind sie aber so schnell, dass du die tatsächlich noch ein bisschen einfrieren willst und dann ist so ein 2,8er schon ganz sinnvoll. Hm. Viel mehr.
Ja, und das 14er, da hast du halt einen Bildwinkel äquivalent beim Kleinbild von 22, 23 mm. Und ein 24er ist dann schon etwas enger. Das ist nicht so ganz weitwinklig.
Nee, also das 24er ist tatsächlich relativ eng schon Weil du weißt ja, also du willst ja bei so Nordlichtern, die sind ja so dermaßen, die nehmen den ganzen Himmel teilweise ein. Ja. Und dann eine Woche in Tromsø, dann wünsche ich dir einfach mal Glück, weil es kann auch sein, dass in Tromsø im Januar einfach eine Woche lang Wolken da sind. Das kann so oder so laufen.
Ja, wir drücken halt mal ganz kräftig die Daumen.
Aber wir drücken mal die Daumen und bei mir hat es bisher eigentlich fast immer geklappt, dass wir irgendwann mal was gesehen haben. Aber wie gesagt, also der Platz oben auf dem Berg mit der Seilbahn da hoch, der ist prädestiniert dafür.
Gut. Andrea fragt, angesichts einer größeren Aufräumaktion am Wochenende hätte ich eine vermutlich etwas banale Frage. Wie lagert man zu Hause am besten seine Objektive? Stehend oder liegend? In einer Tasche oder Schrank oder offen? Ist es schädlich, wenn Objektive nahe an oder über der Heizung lagern? Der Hintergrund ist, ich lagere das meiste stehend auf dem Bajonettdeckel in einer Schublade unmittelbar über der Fußbodenheizung und da wird es schon etwas warm.
Halte ich für nicht problematisch.
Also meine sind in zwei Arten und Weisen gelagert und wobei immer stehend. Also das ist für beide Plätze immer so. Sie stehen auf dem Objektivdeckel oder ne, also auf einer Seite stehen sie halt. Je nachdem, warum ich sie halt reinstelle, ist mir auch egal. Und ein Teil davon steht in meinem, in meinem Trolley. Sind also einsatzbereit. Wenn ich dann los will, dann weiß ich, wo das Objektiv ist. Und die anderen stehen in einem Schrank. Und selbst mit einer Fußbodenheizung wären sie weit genug weg. Also ich würde sie jetzt nicht auf die Heizung legen. Das würde ich einfach nicht machen, irgendwie so gefühlt. Aber wenn die in der Schublade sind, habe ich da, glaube ich, was soll da passieren?
Ja, also ich weiß ja, dass man so Reifen zum Beispiel nicht stehend lagern soll, weil sie dann platt werden. Aber bei Objektiven ist das nicht so.
Das wird nicht platt.
Nö.
Glas ist zwar genau genommen ja auch eine Flüssigkeit.
Nein, ist es nicht.
Ist es nicht?
Nein, ist es nicht.
Okay, hat man untersucht?
Fließt nicht mehr?
Ist es nicht. So lange hat doch noch gar keiner gewartet.
Nein, es ist nicht so. Ich dachte es auch immer, aber.
Ist tatsächlich ein Festkörper. Okay, ja, dann passiert sowieso nichts. Also dann alles gut.
Nee, also da.
Also bei mir stehend. Wenn da irgendjemand jetzt konkrete Einwände hat und sagt, um Gottes Willen, die und jene Objektive darfst du auf gar keinen Fall stehend lagern, gerne Kommentar. happyshooting.de, Folge 640.
Ja. Also in der Tasche ist übrigens ne, natürlich schon gepolstert, kann nichts passieren, aber Vorsicht mit Feuchtigkeit, die sollten dann schon schön trocken sein.
Genau, trocken ist wichtig.
So ein paar Silika-Gel-Päckchen mit reinwerfen, dann wird das schon.
Also ich würde die zum Beispiel jetzt nicht einfach in den ungeheizten Keller stellen oder so. Ne? Aber
Moni, die Fachfrau Moni sagt gerade noch im Slack, dass bei Reifen das natürlich davon abhängt, ob sie mit oder ohne Felge gelagert werden. Natürlich.
Ja. Du hast natürlich recht. Wobei bei den meisten Objektiven ja die Felge dabei ist. Sonst ist das mit dem Verstellen so schwierig.
So, und du hattest aufgefordert, auf Twitter Fragen zu stellen. Dimitri natürlich. Hat sich da gleich drauf gemeldet.
Genau, Dimitri hat gesagt, nach der freundlichen Aufforderung bei Twitter möchte ich auch mal eine Frage stellen. Ich habe letztens im Fotogeschäft meines geringsten Misstrauens ein Sigma 50mm 1.4 aus der Art-Serie gekauft.
Aha.
Er musste Wartezeit überbrücken, Preis ca. 700 Euro. Och, so überbrücke ich auch gerne mal Wartezeit. Alternativ auch einfach mit einer Portion Pommes. Ich habe das Objektiv voller Vorfreude mit zu einem Shooting genommen und immer mal wieder Fotos damit gemacht. Ergebnis, alle Bilder unscharf. Das kenne ich von Sigma überhaupt nicht. Das 85mm und 35mm sind sogar noch scharf, wenn ich das Bild verwackle. Aber gut, eine kurze Recherche im Netz hat ergeben, dass ich das Objektiv an meiner Kamera kalibrieren muss und dafür benötige ich ein USB-Dock für nochmal 49 Euro. Nachdem ich die Firmware aktualisiert habe, funktioniert nun auch der Autofokus. Meine Frage, wie kann es sein, dass ich bei einem recht hohen Preis auch noch selbst Reparaturen vornehmen muss, damit ein Objektiv funktioniert? Und habt ihr sowas schon mal erlebt? Danke für die vielen unterhaltsamen und informativen Stunden. Macht weiter so. In diesem Sinne 321 Happy Shooting.
Hatte ich schon mal.
Ich noch nicht.
Also erzähl. Vor vielen Jahren bei meiner 20D, da waren dann plötzlich irgendwie zwei Objektive, waren nicht mehr, also die hatten Frontfokus und zwar ganz drastisch. Also die haben zu nah fokussiert mit dem Autofokus. Und da war es dann so, dass ich dann mich beim Service bei Canon gemeldet habe und gesagt habe, Leute, ich habe eine neue Kamera und das passt jetzt irgendwie nicht, was ist los? Ja, hat sich rausgestellt, die wenn so Kameras produziert werden, dann werden die ja mit gewissen Toleranzen produziert. Mhm. Auch was den Fokusbereich angeht und Objektive genauso. Und wenn jetzt die beiden genau in die entgegengesetzte Richtung in der Toleranz liegen,
dann fällt's auf.
Kann es auffallen und das war da so. Und das Ergebnis war, dass ich dann alle meine Canon-Objektive und die Kamera an den Service geschickt habe. Die haben schnell gemacht, nach einer Woche hatte ich die wieder. Und alles war gut. Und dann haben wir das quasi einmal alles neu durchjustiert. Jetzt ist das so, Dimitri, bei den Sigma-Sachen. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so passieren würde oder ob das nur so ein Produktionslapsus war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, bei Canon ist es zumindest so, dass die Objektive sich ja alle bei Canon, bei der Kamera anmelden mit ihrer ID. Und dann weiß die Kamera in ihrer Datenbank, das ist ein so und so, das ist ein so und so, das ist ein so und so. Und kann dann auch entsprechend umgehen mit diesen Objektiven. Bei Sigma und bei den anderen Fremdherstellern ist es so, dass die meines Wissens tatsächlich nur eine ID haben. Also du hast ein Sigma und dann weiß Canon, weiß die Kamera, das ist ein Sigma. Aber die weiß nicht, ob das ein Art 50 ist oder ob das ein sonst was ist. Und das macht wohl Probleme. Und aus dem Grund müssen die Objektive quasi separat nochmal, oder das haben sie, die haben deshalb diese USB-Geschichte eingeführt und die Möglichkeit, das zu kalibrieren, um genau das zu umgehen. Also damit quasi du die Möglichkeit hast, da Korrekturen zu machen, weil die Kamera sich das nicht merken kann, verschiedene Objektive.
Ja, Sigma macht ja ein Reverse-Engineering von diesem Protokoll.
Genau, die wissen, Sigma bekommt von Canon keine Informationen, sondern die müssen tatsächlich da im Labor sitzen und sie rausfinden, wie die miteinander sprechen.
Sie könnten wahrscheinlich, wenn sie bezahlen wollten. Ich denke mal, das wird der Hintergrund sein.
Wahrscheinlich. Und Canon will natürlich die eigenen Objektive verkaufen. Ja, klar.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob das gleiche Objektiv oder dasselbe Objektiv an einem anderen Body sich auch so verhalten hätte, also ob es ab Werk einfach dejustiert ist. Das wäre dann einfach ein Umtauschgrund. Oder ob es jetzt an diesem Body mit diesem Objektiv zu diesem Fehler kam. Dann, Chris, wird es ähnlich gewesen sein wie bei dir, dass vielleicht beide Toleranzen am entgegengesetzten Ende lagen und es dann einfach deutlich auffällt. Das weiß man natürlich nur, wenn man eine ganze Serie mal durchtestet. Das machst du natürlich als normaler Käufer nicht. Ich finde aber schon, dass das Kauferlebnis schon frustrierend ist, wenn du 700 Euro ausgibst und dann kriegst du unscharfe Bilder. Das ist schon blöd. Aber ich meine, schön, wenn man es korrigieren kann. Die Frage wäre jetzt gewesen, ob der Händler nicht vielleicht so einen Dock hat, dass man das einfach bei ihm machen kann, ohne jetzt nochmal 50 Euro fürs Dock ausgeben zu müssen.
Das ist die Frage. Vielleicht ist der Händler online und irgendwo.
Ja, das weiß ich jetzt natürlich.
Hinterm Nordpol.
Ja. Sowas ist ja der Vorteil vom lokalen Händler.
Nun gut, ja, das ist aber gut, dass du das mal mitteilst. Ne? Also das kann man
gerne
offensichtlich auch erleben. Ja.
Wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt oder eben auch sehr viel positivere Erfahrungen, auch gerne ergänzen, ne? Wunderbar.
Sehr schön, das waren
den Jingle nicht abspielen, Termine?
Terminkalender haben wir kein neues reinbekommen.
Wir nehmen ja gerade die zweite Folge auf sozusagen.
Aber solltet ihr Termine haben für den Terminkalender, fotorelevante Termine, dann werft uns über den Zaun auf happyshooting.de/Terminkalender. Herzlichen Dank.
Super.
Wir haben eine neue Aufgabe.
Ja, in der Zwischenshow wurde eine neue Aufgabe ermittelt, denn jetzt in der Folge 640, die eigentlich am 26.12., also am Donnerstag, erscheinen würde, wenn wir nicht den Trick gemacht hätten, sie direkt am Heiligabend rauszupumpen, wäre am 26.12. eine neue Aufgabe fällig. Und in diesem Fall erfahrt ihr das auch schon zwei Tage vorher, wenn ihr das hier hört. Oder ihr drückt jetzt einfach auf Pause und hört erst am 26. weiter. Das überlasse ich euch. Dann jedenfalls wird die neue Aufgabe Zukunft heißen und wieder zwei Wochen laufen. Das heißt, im Zeitraum vom 26. Dezember 2019 bis zum 9. Januar 2020 macht ihr ein neues Bild zum Thema Zukunft. Das ladet ihr dann einfach bei Flickr hoch, stellt es da in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Zukunft.
Tja, schauen wir mal. Während du gerade die Aufgabe erzählt hast, meint der Rolf im Slack, dass seine EOS R ihm anzeigt im Menü, dass zum Beispiel ein Sigma so und so dran ist, inklusive Artikelnummer, und bietet ihm dafür Live-Korrekturen an.
Ach, schon.
Das kann gut sein, dass sich das tatsächlich in der Zwischenzeit irgendwie geändert hat, weiß ich nicht. Sebastian sagt noch, das überträgt aber wahrscheinlich Sigma und Canon schreibt einfach stur, was da an Text reinkommt.
Denkbar.
Also wir wissen es nicht, meine Information ist auf jeden Fall nicht ganz auf dem neuen Stand. Das kann sich also schon geändert haben, aber na, wir werden sehen. Vielleicht weiß da jemand mehr und sagt
das. Das ist auf jeden Fall spannend.
Ja, spannend war das ganze Jahr. Das ist jetzt hier die Weihnachtssendung. Es kommt noch eine tatsächlich. Nächste Woche werden wir auch wieder zwei Tage früher als sonst rauskommen, damit wir noch eine Silvestersendung unterbringen, weil wir da auch nicht live aufnehmen. Das heißt, ihr bekommt eine Sendung ein bisschen früher und nächstes Jahr wieder ganz normal weiter am Donnerstag.
Ganz genau.
Ja. Dann, bis dann.
Danke fürs Mitmachen, danke für Ergänzungen, Korrekturen, danke fürs Protokollieren von Preisschätzungen und überhaupt. Danke für eure Kommentare, die ihr jetzt fleißig abgebt. Für Bewertungen im iTunes Store könnt ihr auch Sternchen geben. Ja, noch was vergessen?
Nö.
Habt ein paar schöne Feiertage.
Macht's gut,
bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.